Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The State of Process Automation. Mein Name ist Christoph Bacher und es freut mich, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Mein heutiger Gast ist Chief Customer Officer bei Culture. Und wir sprechen heute darüber, warum 60-80% der IT-Projekte in Deutschland nicht erfolgreich sind. Denn das sind genau die erschreckenden Zahlen, wenn man so aktuelle Statistiken liest. Und wir sprechen auch darüber, was die anderen 20-40% anders machen. Hallo und herzlich willkommen, Christine Kierbach.
Hallo Christoph, ja, schön, dass ich bei dir Gast sein darf heute.
Bevor wir in das heutige Gespräch starten, mach nochmal ganz kurz deinen Kalender auf. Denn am 27.09.2022 lädt Yokoi zur Fintech Week nach Hamburg ein. Dieser Tag steht ganz unter dem Motto der Automatisierung von Kreditoren-Buchhaltungsprozessen. Yokoi und ausgewählte Partner teilen dort ihr Wissen und sprechen über die Finanzabteilung von morgen. In anderen Worten, wenn du dich aktuell mit der Automatisierung deiner Finanzprozesse beschäftigst und Wissen aus erster Hand haben möchtest, dann ist die Fintech Week am 27. September definitiv ein Pflichttermin für dich. Und du kannst dir jetzt ganz, ganz einfach eines der kostenlosen Tickets sichern, indem du auf den Link in der Podcast-Beschreibung klickst. Und nun zum heutigen Gespräch. Christine, es freut mich natürlich extrem, dass du dir ein paar Minuten Zeit genommen hast. Bevor wir jetzt gleich mal in dieses spannende Thema eintauchen, wäre für mich und auch natürlich für die Zuhörer nochmal spannend. Ich habe jetzt ganz kurz erwähnt, Chief Customer Officer bei Culture. Erzähl mal ganz kurz, was machst du da genau täglich?
Ja, und ich glaube, das ist ganz gut, da nochmal zwei Worte zu verlieren. Chief Customer Officer ist ja auch in vielen Organisationen jetzt eine etwas neuere Rolle, die sich jetzt sozusagen inhaltlich auch so ein bisschen formt und die unterschiedliche Organisationen noch ein bisschen anders ausgestalten. Also vielleicht zwei Worte zu Culture. Culture ist eine App für echte Transformationstreibende und ich verantworte bei Culture quasi alles rund um das Thema Customer Success. Also das bedeutet, ich bin verantwortlich für die gesamte Beziehung zu unseren Kunden, zu unseren potenziellen Kunden und treibe eben entsprechend Bemühungen zur Verbesserung der Erfahrungen wirklich an jedem Touchpoint der Customer Journey voran. Und das bedeutet so, der Chief Customer Officer ist so typischerweise so die Klammerfunktion über alle Bereiche hinweg, die irgendwo mit Kunden zu tun haben.
Sehr, sehr spannend. Und vielleicht noch ein, zwei Sätze dazu. Culture, was macht es genau?
Genau, Culture ist eine App, die tatsächlich Transformationstreibende dabei unterstützt, ihre strategische Change-Agenda umzusetzen und die versucht quasi die Wirkkraft, die Transformationstreibende wie CTOs, CIOs, CDOs haben, wirklich zu multiplizieren, indem sie Inhalte vermitteln, indem sie Inhalte aber vor allen Dingen so vermitteln, dass auch tatsächlich eine nachhaltige Verhaltensveränderung erreicht wird. Also das, was du ja quasi in solchen Funktionen immer sehr mit sehr viel Mühe und mit sehr viel persönlichem Einsatz auch tatsächlich vorantreibst, das erleichtern wir massiv, indem wir wirklich sehr elegant, sehr effizient, sehr, sehr viele Menschen erreichen und mit sehr modernen psychologischen Prinzipien aus diesem ganzen Bereich Nudging Menschen das erleichtern, auch tatsächlich ein neues Verhalten einzuüben und einzunehmen.
Sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Und wir können da jetzt gleich mal die Brücke schlagen zu unserem heutigen Thema. Ich habe ja am Anfang eben gesagt, 60-80% ist so die Erfolgsquote oder besser gesagt, ist die Quote an IT-Projekten in Deutschland, die aktuell nicht erfolgreich sind. Jetzt wäre da mal spannend, auf der einen Seite investieren Unternehmen natürlich extrem viel und möchten etwas verändern, gehen neue Projekte an, aber auf der anderen Seite scheitern so viele Projekte. Warum ist das so?
Also ich meine, der Reigen der Gründe ist natürlich mannigfaltig. Ne? Wenn man sich jetzt unterschiedliche Studien anguckt und egal, ob jetzt die 60-80% zu hoch gegriffen sind, ich glaube, alleine 40% gescheiterte Projekte sind schon 40% zu viel gescheiterte Projekte. Wenn wir aber mal so auf die Top 10 Gründe gucken, dann steht wirklich ganz vorne mit dabei, ne, die altbekannten Klassiker, schlechte Kommunikation, unklare Anforderungen, was war jetzt eigentlich nochmal das Ziel, vielleicht haben wir es auch unterwegs verloren, der Projektmanager hat es irgendwie nicht gebracht, das Projektteam hatte zu wenig Zeit, zu wenig viel Unterstützung, auch einer der ganz beliebten Klassiker, das Commitment der Führungsetage war nicht da. Ich glaube aber, wenn ich so aus der Praxis drauf gucke, dass diese Gründe alle zutreffen, dass die aber tatsächlich ein Stück weit auch Symptome eines Problems sind. Also sie sind nicht notwendigerweise so die klassische Ursache, die diesen Projektmisserfolgen zugrunde liegt. Was ich tatsächlich ganz häufig beobachte, ist, dass, wenn wir jetzt mal so ein bisschen auf die zugrunde liegende Ursache schauen, es werden ganz häufig noch Methoden eingesetzt, Projektmanagement-Methoden, Management-Methoden, die tatsächlich sehr, sehr lange optimiert wurden, jahrzehntelang optimiert wurden, um eher komplizierte Aufgabenstellungen zu lösen. Also Dinge, die prinzipiell bekannt sind, die sind bestimmt schwierig zu lösen, aber die Wirkmechanismen, die sind nicht notwendigerweise unbekannt. Und was wir im Moment versuchen, ist in einer sich zunehmend beschleunigenderen Welt, in einer Welt, die zunehmend von Unsicherheit und Veränderung geprägt ist, ne, um jetzt mal diesen klassischen VUCA-Begriff, diesen jetzt ja mittlerweile auch schon ein bisschen buzzwordigen VUCA-Begriff einzuführen, dass wir in einer solchen Welt, in einer digitalen Welt, tatsächlich diesen komplexen Problemstellungen, wo wir viele Dinge halt wirklich neu lernen müssen, neu ausprobieren müssen, dass wir denen mit diesen bisherigen Methoden nicht so wirklich gewachsen sind. Und dass das eine der Kernursachen ist, warum so viele dieser Projekte tatsächlich heute nicht mehr erfolgreich abgeschlossen werden können.
Jetzt hast du gerade angesprochen, wir haben Methoden in den letzten Jahren entwickelt, die für komplizierte Projekte ausgelegt sind. Das klingt ja erstmal gut. Auf der anderen Seite hast du angesprochen, für komplexe Probleme oder Projekte reicht es aber nicht. Wo ist jetzt da genau der Unterschied zwischen komplizierte Probleme und komplexen Problemen?
Also ein Modell, was ich sehr hilfreich finde und was, glaube ich, auch viele auch von deinen Zuhörern gut kennen, ist das Knavian Framework des ehemaligen IBM-Mitarbeiters Dave Snowden, was so vier Felder aufmalt und darin unterschiedliche Problemklassen eröffnet. Und um mal bei den beiden Problemklassen kompliziert und komplex zu bleiben, was so die komplizierte Welt kennzeichnet, ist, dass je mehr du denkst, je mehr du analysierst und je mehr du auch klassisches Expertenwissen integrierst, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du zugrunde liegende Ursache-Wirkungsbeziehungen für die unterschiedlichen Probleme, die du hast, herausfindest und damit klassischen Planungsmethoden auch sehr erfolgreich Lösungsansätze entwickeln kannst. Das heißt, Expertise hilft, Denken hilft, Analysieren hilft, Planen hilft. Das ist so ein Stück weit die komplizierte Welt. Das ist auch die Welt, wo Templates, wo Best Cases, Best Practices, Good Practices, wo das alles gut funktionieren kann. Ne? Weil wir können von dem, was wir schon gelernt haben, auch Dinge nutzen, die wir dann eben auf die aktuellen Probleme anwenden. Wenn wir aber komplexe Probleme haben, dann bedeutet das, dass wir diese zugrunde liegenden Ursache-Wirkungsbeziehungen immer nur im Nachhinein sehen. Das heißt, wir können, wenn wir uns in neue Märkte begeben, wenn wir uns in digitale Geschäftsmodelle vorwagen, wenn wir neue Kundengruppen erschließen, dann können wir nicht notwendigerweise auf vorhandene Erfahrung vollumfänglich zurückgreifen. Das heißt, wir müssen eigentlich quasi entlang des Weges lernen, also im Doing lernen. Und das bedeutet, es sind auch ganz andere Kompetenzen gefragt, wie wir eben solche wie wir solche Problemanalysen durchführen können in solchen komplexen Szenarien, wo wir das im Vorhinein mit noch so guter Planung, noch so guter Analyse, noch so viel Expertise und Smartness tatsächlich nicht werden im Vorfeld vollumfänglich analysieren und planen können.
Das heißt, so ganz kurz zusammengefasst, Wenn es um komplexe Themen geht, läuft man so in das typische Problem namens Confirmation Bias, dass man sagt, okay, ich habe da einen Hammer und ich habe da einen Nagel und ich möchte diesen Nagel reinklopfen, aber es stellt sich heraus, es ist gar kein Nagel. Das heißt, ich sehe einfach in jedem Problem einen Nagel und ich habe aber nur den Hammer als Werkzeug, ist so das typische Confirmation Bias. Ist es so richtig?
Das ist schon richtig und es ist auch genau wie alle Biases halt wirklich so in dieser menschlichen Natur, dass in dem Moment, wo wir den Hammer halt perfekt beherrschen, natürlich auch gerne den Hammer nutzen. Und das funktioniert natürlich mit der Schraube nicht. Aber das ist der Grund, warum viele auch so ein Stück weit in solchen Umgebungsfeldern halt so auf den vermeintlichen Nagel schauen und sich auch sagen so, nein, es ist keine Schraube, nein, es ist keine Schraube, nein, es ist keine Schraube. Weil wir Menschen mögen ja kraftvoll und selbstwirksam sein. Wenn wir aber sehen, oh, wir haben jetzt hier eine Schraube und ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, wie ich die Schraube jetzt in die Wand bringe, da müsste ich jetzt irgendwie wirklich mal was Neues wagen, da müsste ich mal irgendwie was ganz Neues ausprobieren, das fällt uns Menschen nicht notwendigerweise leicht. Das ist der Grund, warum wir natürlich irgendwie viel versuchen, so mehr vom selben hilft viel mäßig, quasi noch intensiver unser Methodenset auszupacken, was quasi so in unserem Kompetenzspektrum liegt. Und dann versuchen wir ganz, ganz, ganz dolle mit diesen Methoden eben Probleme zu lösen, für die diese Methoden gar nicht irgendwie relevant und wichtig sind. Und was ich ganz wichtig finde, jedes Problem hat sein eigenes Methode, jede Problemklasse hat ihr eigenes Methodenset. Es geht auch nicht darum zu sagen, dass all das, was wir bis dato erfolgreich zum Lösen komplizierter Probleme eingesetzt haben, dass das heute nicht mehr an Gültigkeit oder keine Gültigkeit mehr hat. Das ist definitiv nicht der Fall. Es kommt etwas Neues hinzu. Und es kommt die Kompetenz hinzu, entscheiden zu können, ist das, was wir hier tackeln, eigentlich ein kompliziertes Problem? Dann helfen nämlich alle die Methoden aus dem komplexen Problemlösungsszenario gar nicht. Das ist im Übrigen auch das, warum viele Organisationen diese ganzen agilen Ansätze sehr verbrennen, ne, weil die manchmal die Situation in komplizierten Umgebungsfeldern sehr verschlimmbessern. Und die Methoden, die eben für diese komplizierten Probleme sind, die in der Anwendung helfen, nicht bei den komplexen Problemen. Das heißt, es fängt schon dabei an, so eine Awareness dafür zu haben, in welcher Problemklasse bin ich eigentlich unterwegs, um dann zu sagen, welche Herangehensweise, welchen Approach und welches Methodenset brauche ich eigentlich.
Und jetzt, wenn wir darüber oder wenn wir uns in diese Situation mal reinversetzen, jetzt bin ich zum Beispiel eine Führungskraft. Jetzt habe ich in den letzten Jahren extrem hart an meinen eigenen Fähigkeiten gearbeitet, eigene Methoden vielleicht sogar entwickelt, Frameworks entwickelt und jetzt sagst du, die greifen nicht mehr, die funktionieren nicht mehr, in gewissen Situationen natürlich, aber als ersten Punkt würde ich gerne mal hinterfragen, wenn ich genau jetzt als Führungskraft in dieser Situation stecke und draufkomme, okay, die Methoden, die ich in den letzten Jahren hart mir angeeignet habe, die funktionieren eigentlich nicht mehr, wie kann ich da vom Mindset her umdenken, dass ich einfach mal offen bin, um neue Fähigkeiten mir wieder anzueignen?
Ja, das ist, glaube ich, wirklich so die Gretchenfrage, ne? Als du das jetzt gerade so sagtest, einfach mal offen sein. Ich glaube, da haben ganz viele HRler schon leicht in sich hineingeschmunzelt und auch viele Führungskräfte, weil das würden wir uns natürlich immer wünschen. Und das geht ja auch so ein bisschen in die Richtung, was sind eigentlich so die Kompetenzen, die wir für die Zukunft brauchen? Weil wenn wir irgendwie sehen, so boah, Expertise hat jetzt irgendwie auch so eine ungünstige Halbwertszeit bekommen und wir brauchen irgendwie eine ständige Erneuerung von Wissen, wir müssen uns irgendwie ständig neuen Themen öffnen, wir müssen uns konstant wirklich hinterfragen, weiterentwickeln etc. pp., dann brauchst du halt sowas wie eine natürliche Neugier, dann brauchst du genau wie du gerade gesagt hast, eine gewisse Offenheit für neue Themen, für neue Herangehensweisen, dann brauchst du ein bisschen Mut, das auch mal auszuprobieren. Dann musst du es aushalten, dass mal was schief geht und dass ein gutes System aufsetzen, aus diesen Fehlern einfach schnell zu lernen und vielleicht auch generell zu sagen, boah, das Wort Fehler greift hier auch gar nicht. Ich finde das ganz schlimm, wenn Unternehmen immer von sowas sprechen wie einer Fehlerkultur. Das, was wir ja brauchen, ist keine Fehlerkultur. Das, was wir brauchen, ist eine Lernkultur. Und wenn wir eine Lernkultur haben, dann probieren wir verschiedene Dinge aus und dann müssen wir nur sicherstellen, dass aus den Dingen, die nicht den gewünschten Erfolg erzeugt haben, die aber in dem Moment, wo wir sie aufgesetzt haben, sehr klug und richtig waren, die richtigen Learnings heraus ableiten, um dann im nächsten Schritt nochmal erfolgreicher eine Punktlandung hinzulegen. Das heißt, all diese Kompetenzen und das, was wir ja auch so klassischerweise so als Growth Mindset bezeichnen, ne, so dieses, ich kann alles lernen in dem Moment, wo ich diese Neugierde und Offenheit habe, das als Führungskräfte für sich selber zu erkennen und zu nutzen, aber damit natürlich dann auch Mitarbeitende zu ermutigen und auch als Rollenmodell gut voranzugehen, auch dort diese Offenheit zu erzeugen, sich ein neues Kompetenzspektrum zu erschließen. Und das ist sozusagen so diese menschliche Ebene mit, ne, wie gehen wir eigentlich mit Veränderungen um, wie finden wir das eigentlich so alles. Und dann ist natürlich auch so die große Frage, welche Methoden und Fähigkeiten braucht man denn jetzt eigentlich, um solche komplexen Problemszenarien anzugehen? Ne? Also so das eine ist so die Basis, ne, dass ich überhaupt offen bin, mir das irgendwie zu erschließen. Und das andere ist dann eben die große Frage, was brauche ich denn dann?
Und gehen wir gleich auf diesen Punkt Methoden ein, dass wir da gleich anknüpfen, welche Methoden man eben heutzutage braucht.
Sehr gerne. Also was ich wirklich über viele Organisationen, über viele Projekte, über viele Themen, sei das wirklich die Entwicklung neuer Produkte, neuer Services, aber auch durchaus das nochmal komplett in Frage stellen von Prozessen, wie kann ich anders in Prozessketten denken, ganzheitlicher denken. Also was ich in diesem Blumenstrauß unterschiedlicher Themen sehe, was sich so herauskristallisiert, sind eher Prinzipien. Also ich glaube, es gibt nicht dieses, weißt du, so, ich glaube, das war für Unternehmen ganz lange sehr verführerisch an diesem ganzen Thema Design Thinking, was ja jetzt sozusagen auch in der Anwendung und Begeisterung in den Unternehmen auch wieder deutlich abgeflacht ist. Das wirkte so prozessual. Ne? Folgende 6 Schritte und hinten purzelt Innovation raus. Ist natürlich bei no means der Fall. Aber es hatte so einen Appeal und da waren dann irgendwie so alle möglichen Tools dabei und. Ich glaube, das ist nicht des Pudels Kern. Das, was ich sehe, ist eigentlich eher eine neue Herangehensweise. Also genau, was du sagst, dieses, was ist eigentlich das Mindset, mit dem ich solche Problemstellungen angehe und wie ich neue Themenfelder bearbeite, wie ich neue Kundengruppen erschließe, wie ich neue Services kreiere, wie ich neue Produkte kreiere, wie ich überhaupt neue Geschäftsmodelle angehe, ne? Oder wie ich meine bestehenden Themen in Marktumfelder integriere, in denen ich heute die Spielregeln so nicht mehr kenne, weil einfach so wahnsinnig viele neue kleine Player von der Seitenlinie reingekommen sind, dass ich als großer Tanker, der eigentlich ursprünglich mal Spielregeln definiert hat, die heute nicht mehr definiere. Ein Kollege von der Bosch Siemens Haushaltsgeräte hat das mal so schön gesagt. Er meinte, naja, heute schwimmen wir halt in so einem See, von dem wir gar nicht wissen, wie groß er ist, wie tief er ist. Und ehrlich gesagt, wir wissen auch nicht mehr so richtig, was da drin rumschwimmt. Wir können nur mit Sicherheit sagen, wir sind nicht mehr der dickste Fisch da drinnen. Mhm. Und ich finde, das ist ein schönes Bild, das zu kontextualisieren im Sinne von, was meinen wir denn eigentlich mit so komplexen Szenarien, in denen man es nicht mehr weiß, was die richtige Lösung ist. Und in dem Zusammenhang, das betrifft natürlich viele Organisationen, nicht nur die BSH, sondern wo wir das intensiv erlebt haben und in unterschiedlichen Businessprojekten begleitet haben, ist bei Siemens. Und dort haben wir tatsächlich den Begriff zusammen entwickelt eines neuen Business How. Einen konzeptuellen Rahmen, der aus 6 Prinzipien besteht, also ne, keine neuen Methoden oder Tools, sondern 6 Prinzipien, die helfen, solche neuen Herangehensweisen für komplexe Probleme zu etablieren. Und wie gesagt, ganz wichtig, da geht es um die Schraubenprobleme. Ne? Es geht nicht um die Hammerprobleme, sondern welche Prinzipien helfen tatsächlich, die komplexen Probleme zu lösen. Und das sind 6, vielleicht ganz kurz im Überblick. Es geht darum, den Nutzer in den Mittelpunkt zu stellen und wirklich das Problem zu verstehen. Wir nennen das immer so das Problem hinter dem Problem erkennen. Mhm. Das ist eigentlich, wenn wir jetzt eingangs unseren Aufsatz betrachten, was sind eigentlich die Ursachen dafür, dass 60-80% der IT-Projekte nicht zu einem positiven Abschluss finden. Da gibt es ganz viele Gründe auf der Oberfläche, aber was ist wirklich der Root Cause? Und ich kann nur gute Lösungen entwickeln, wenn ich tatsächlich das eigentliche Problem kenne, sonst laboriere ich ja immer an den Symptomen herum.
Und bevor wir vielleicht gleich zu Punkt 2 übergehen, lass uns gerne noch diesen ersten Punkt gleich mal herausarbeiten, Nutzer in den Mittelpunkt stellen. Du hast gerade gesagt eben, dass viele denken, sie kennen das Problem eigentlich nicht wirklich, kennen die Ursachen vielleicht nicht. Wie geht ihr da konkret vor, um genau diese Ursache extrem gut herauszuarbeiten?
Also tatsächlich genau das tun, was es sagt, nämlich den Nutzer intensiv nach seiner Perspektive, nach seinem Erleben und nach seinen Painpoints befragen, um wirklich empathisch, systematisch zum Kern vorzudringen und wirklich zu diesen Needs vorzudringen. Was ich in großen Unternehmen ganz häufig sehe, sind 2 Dinge. Entweder es wird sich sehr viel um sich selber gedreht, also was können wir, was können unsere Produkte und wie sind die irgendwie total toll. Das ist so das eine. Und das andere ist, dass wir als Manager insbesondere auch sehr stark getrimmt sind, in Lösungen zu denken. Also ich glaube, legendär der Spruch, ich glaube, er wird Jack Welch zugeschrieben, der mal sagte, du hör mal, ich will nicht deine Probleme hören, dann geh doch zum Friseur, ich möchte gerne deine Lösungen. Das hat, glaube ich, auch nochmal so eine Kultur von so, oh mein Gott, wir haben ja auch gar keine Probleme, wir haben ja nur Herausforderungen. Und dann versucht man etwas klein zu machen, was eigentlich ganz viel Saft enthält für mögliche Lösungsansätze, Ich würde es da wirklich mit Albert Einstein halten, der sagte, wenn ich eine Stunde habe, um ein Problem zu lösen, dann beschäftige ich mich 55 Minuten mit dem Problem und 5 Minuten mit der Lösung, weil ja die Lösung, wenn ich das Problem wirklich verstanden habe, quasi schon automatisch sich selbst präsentiert. Und wie gesagt, wenn wir in Organisationen mit Teams arbeiten, ist das tatsächlich einer der schwersten Punkte, weil es uns so schwer fällt, wirklich in diese Empathie für den Kunden oder für den Nutzer aufzubauen, weil es uns schwer fällt, uns von der eigenen Perspektive zu lösen und weil es uns auch schwer fällt, wirklich systematisch solche Probleminterviews zu führen. Ja, weil wir ja immer denken so, oh mein Gott, ich muss ja mit Lösungen kommen. Kann ja jetzt nicht irgendwie das Problem befragen. Und was, wenn wir das wirklich systematisch üben, Menschen total erstaunt ist, dass auch der Kunde und der Nutzer, der Anwender, wie auch immer du ihn bezeichnen möchtest, das als total mehrwertig erlebt, eine solche Reflexion. Weil normalerweise fragt ihn ja keiner. Sondern alle erklären ihm ja immer alles, was er nutzen, machen, tun, anwenden sollte und was er toll finden sollte. Also will sagen, alleine dieser Moment der Reflexion, so, oh, was ist wirklich mein Painpoint, was ist wirklich mein Need, schafft auch schon eine andere Bezugsebene, auf der dann auch Lösungen eine ganz andere Akzeptanz finden.
Und du hast jetzt gerade angesprochen, dieses Probleminterview. Wie gehst du da genau vor, wenn du jetzt zum Beispiel mit dem Kunden sprichst, dass du mit dem Kunden eben eine gute Atmosphäre, gute Rahmenbedingungen schaffst, dass der Kunde eben offen und ehrlich kommuniziert, was sind die aktuellen Herausforderungen und dass du diese dann nehmen kannst und in den nächsten Prinzipien überleiten kannst?
Also ich glaube, das hat meiner Erfahrung nach zwei Ebenen und vielleicht nochmal weniger gesprochen aus, was machen wir mit unseren Kunden, sondern eher wie können Unternehmen heute wirklich User-Perspektiven, Anwender-Perspektiven, Kundenperspektiven erheben. Und da gibt es ja unterschiedlichste Touchpoints. Das ist ja sozusagen auch meine Herausforderung bei Culture. Es sprechen ja ganz unterschiedliche Personengruppen mit Kunden. Mhm. Und es werden an ganz unterschiedlichen Stellen Daten tatsächlich gesammelt. Aber mal angenommen, du hast eine gute Beziehungsebene. Das ist auf jeden Fall schon mal hilfreich, aber gar nicht notwendige Voraussetzung, sondern wenn du nehmen wir mal das Beispiel, du bist eben im Customer Success und sprichst mit einem User, kannst du auch diese Beziehung in diesem kurzen Gespräch wirklich gut aufbauen, indem schon ganz klar ist, es geht nicht irgendwie um, wir wollen jetzt irgendwie verteidigen, warum das Produkt XYZ macht, sondern wir wollen einfach wirklich nur dich verstehen. Wir wollen dich verstehen, wir wollen deinen Struggle mit bestimmten Themen verstehen und wir wollen schauen, was gibt es denn überhaupt für Möglichkeiten, etwaige Schmerzpunkte zu lindern. Mhm. Also du als User, du als Anwender, du als Kunde, du stehst für uns heute wirklich im Mittelpunkt. Alles, was du mit uns teilen magst, das ist wirklich highly appreciated. Und was wir an Interviewtechnik, weil das ist ja eher so ein bisschen so Context, Framing, Beziehungsebene, was wir sehr gerne einsetzen, um so ein bisschen hinter die Symptome zu schauen, so ein bisschen so Zwiebelprinzip-mäßig, ist tatsächlich eine Technik, die eher aus der ganzen Lean-Bewegung kommt, die Five Whys, also viele von deinen Zuhörern werden das kennen, wo du tatsächlich, wann immer der Kunde der einen Grund oder einen Painpoint nennt, du sehr interessiert nachfragst, was ist das genau, was das zu einem Problem macht? Warum ist das schwierig? Was macht das so schwierig? Und dann bist du wieder eine Ebene tiefer, ne? Und dann sagt der Kunde, das und das ist das, was irgendwie so problematisch ist oder was irgendwie so mühselig ist oder was mich wahnsinnig viel Zeit kostet. Und dann versuchst du nochmal genauer zu verstehen, warum ist das so? Das heißt, du fragst eigentlich 5-mal warum, aber natürlich fragst du nicht so warum, 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 sondern natürlich versuchst du das irgendwie gut zu kontextualisieren, zu reframen, aber wirklich mit dem Kunden gemeinsam, mit dem Anwender gemeinsam wirklich zu verstehen, was ist es denn eigentlich? Nimm mal so ein publiges Beispiel wie, oh, ich hatte heute aber total einen stressigen Tag. Stress erleben super individuell. Das heißt, wenn ich dich 5-mal frage, was deinen Tag eigentlich stressig gemacht hat und wenn ich jemand anderen 5-mal frage, was hat eigentlich den Tag stressig gemacht, kommen wir zu ganz anderen Ursachen, weil Stress erleben so wahnsinnig individuell ist. Mhm. Und so ist eben auch alles das, was wir so in unserem Alltag haben, unserer individuellen Betrachtungsweise unterlegen. Und das gilt es in diesen Interviews gut rauszuarbeiten und herauszufinden. Also wirklich diese Empathie aufzubauen. Und das fällt eben so wahnsinnig schwer, weil wir ja auch immer unsere Gedanken und Perspektiven mitlaufen haben. Und die wirklich konsequent auszublenden und gerade wenn du mit Kunden sprichst und dann sie vielleicht schon nochmal sowas einfließen lassen, was vielleicht auch deine Produkte und Services angeht, sich nicht sofort irgendwie getriggert zu fühlen und sofort auch dann in so eine Verteidigungshaltung zu gehen und in so eine erklärende Haltung. Das wirklich gut konsequent durchzuhalten, das erleben wir immer wieder. Es ist auch das Feedback von Menschen, mit denen wir an diesen Themen arbeiten, dass sie sagen, boah, es ist so schwierig. Es ist einfach schwierig.
Das erlebe ich und beobachte es selber auch sehr, sehr oft, dass das eben eine schwierige Herausforderung ist. Aber das Fundament für alle weiteren Prinzipien, wie ich weiß. Jetzt haben wir mal über das erste Prinzip gesprochen, Nutzer in den Mittelpunkt stellen. Was kommt als zweites?
Das zweite ist tatsächlich verschiedene Perspektiven nutzen. Also wirklich zu sagen, Mensch, wenn ich ein Problem wirklich vollumfänglich beleuchten möchte und wenn ich auch auf unterschiedliche Lösungsansätze kommen möchte, dann braucht es verschiedene Perspektiven. Weil wenn alle Beteiligten durch dieselbe Brille auf das Problem schauen, dann sehen sie halt auch immer nur denselben Ausschnitt. Also das heißt, Vielfalt ermöglicht uns in der Theorie potenziell viel bessere Lösungen. Vielfalt bedeutet aber immer auch, ne, Diversity and Inclusion, dass es gilt, diese Diversität auch wirklich bestmöglich zu managen, weil, du kennst das selber, so Leute, die, wo wir das Gefühl haben, so, boah, das ist so meine Wellenlänge, die wissen sofort, wenn ich irgendwie was sage, was ich denke, noch so, ne, zwei Sätze weiter und wir schwingen da so gemeinsam. Das macht natürlich ganz viel positives Gefühl. Und wenn wir irgendwie so das Gefühl haben, jemand ergänzt permanent oder hat da eine andere Perspektive drauf oder challenged auch sehr kontinuierlich das, was ich irgendwie einbringe, dann macht das als allererstes mal kein Wohlfühlgefühl. Das heißt also, es braucht viel Managementkompetenz, eine solche Perspektivvielfalt auch wirklich gut zu integrieren und zu nutzen. Also insofern ist es so ein bisschen so, wie Eric Byrne mal zur Transaktionsanalyse gesagt hat, it's simple but not easy. Also so die Prinzipien sind nicht irgendwie, dass du sagst, so, wow, das ist jetzt aber wirklich hier Breaking News, aber es ist in dieser konsequenten Umsetzung tatsächlich schwierig zu bewerkstelligen und du hast einfach viele Variablen, die du damit im Blick halten musst.
Und jetzt haben wir Prinzip 1 besprochen, Nutzer in den Mittelpunkt stellen, Prinzip 2, verschiedene Perspektiven einzunehmen. Was ist Prinzip Nummer 3?
Prinzip Nummer 3 baut genau darauf auf, nämlich zu sagen, alles, was wir tatsächlich kollaborativ tun, das, was wir in Co-Kreation tun, hat eine größere Chance auf Erfolg. Und in dem Moment, ne, ich muss als allererstes mal das Problem verstehen, dann muss ich mit möglichst vielen Perspektiven draufschauen und dann macht es total Sinn, diese vielen verschiedenen Perspektiven eben auch für einen kollaborativen Umsetzungsansatz zu nutzen, was entsprechend bedeutet, Unternehmen sollten und müssen verstärkt über Abteilungs- und Funktionsgrenzen hinweg zusammenarbeiten, um eben gemeinsam solche erfolgsversprechenden Lösungsansätze zu entwickeln. Also wir können uns das einfach nicht mehr leisten, so siloartig mit all den Friktionen an den Schnittstellen Themen zu bearbeiten. Und ich glaube, was mir an der Stelle mal wichtig ist, viele Organisationen versuchen ja jetzt genau dieses, ne, Silos aufbrechen durch neue organisationale Modelle. Was ich total interessant finde, Organisationen, die dazu tendieren, Silos zu etablieren und zu halten, etablieren dann in neuen organisationalen Modellen, auch in agilen Organisationsmodellen, neue Silos. Also nur die Struktur der Silos ist dann eine andere, aber es ist jetzt nicht so wirklich was gewonnen. Die Frage ist tatsächlich eher, und deshalb Business How wirklich als Prinzipien, wie wollen wir denn zusammenarbeiten, damit wir Dinge ganzheitlich betrachten können? Welche Gewerke müssen denn eigentlich zusammenkommen, egal wo die jetzt hängen und wo die hinreporten, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen? Und ich glaube, das wird uns als Organisationen zukunftsperspektivisch erfolgreich machen.
Und hast du da vielleicht ein konkretes Beispiel, dass man sich das genau vorstellen kann, dass man nicht jetzt die Silos aufbricht und aus den aufgebrochenen Silos ein größeres Silo baut, sondern dass eben diese Kollaboration stattfinden kann?
Ja, ein sehr schönes Beispiel. Letzte Woche mit dem Kollegen gesprochen von Bosch, der dort für den globalen Materialfluss zuständig ist. Der Kollege schippert 4 Millionen Teile pro Tag durch die Welt. Und dort wurde eben sehr stark auch in unterschiedlichen Gewerken gedacht, ne? Also du musst ja irgendwie Procurement haben, du musst irgendwie die Lieferanten einbinden, du musst natürlich irgendwie Logistik-Schnittstellen bedienen, du musst Finance-Schnittstellen bedienen etc. pp. Wir haben sehr stark Materialfluss eben genau in solchen Prozessschritten gedacht, wo eben die unterschiedlichen Gewerke für unterschiedliche Themen verantwortlich sind. Und wenn ein Gewerk sozusagen fertig ist, dann wird irgendwie der ganze Sums zum nächsten Gewerk geschubst. Und in dem Moment, wo sie im Moment sich eben die ganzen Logistiksysteme, SAP HANA ist natürlich da auch ein Schlagwort, was die Organisation ja im Moment auch intensiv beschäftigt, gerade die Logistik intensiv beschäftigt. Wenn du dir das alles mal anguckst, siehst du natürlich sofort, wie viele Friktionen du an der Stelle auch hast. Und was ich finde, was die dort in einem wirklich beeindruckenden Ausmaß geschafft haben, ist zu sagen, wir entfernen uns von diesen wirklichen kleinschrittigen Prozessen, die wirklich komplett durchdekliniert sind innerhalb eines Gewerkes, und denken viel mehr in Prozessketten. Und setzen für eine Prozesskette, wirklich für eine E2E-Prozesskette, das ist ja E2E, ist ja das klassische Schlagwort auch immer für agile Organisationseinheiten, ne? Ein Squad E2E, wo die sagen, na, da brauchen wir keine Squads für, was wir brauchen, sind die Gewerke an einem Tisch. Wir brauchen eine End-to-End-Prozesskette und dann brauchen wir so ein Process-Chain-Team, was sich um einen solchen End-to-End-Prozess kümmert und was gemeinsam dafür verantwortlich ist. Das bedeutet aber nicht, dass die Finanzler und die Logistiker und die Materialflussexperten und die Procurement-Leute aus ihren Einheiten rausgelöst werden müssen. Das ist bei no means der Fall, sondern es geht darum, wirklich gemeinsam diese Ketten zu durchdenken, weil was der Matthias Hülsmann sagte, was er wirklich beeindruckend und interessant fand in diesem ganzen Projekt, zu sehen, Menschen wollen ja keine Friktionen und Menschen finden das doof, wenn sie irgendwie einander Sachen über den Zaun schmeißen, und Menschen möchten wissen, was passiert vorher und nachher, und Menschen möchten eine gemeinsame Verantwortung haben. Aber dieses Silo-Denken lässt sie halt nicht, und in dem Moment, wo man das Silo-Denken aufbricht und Menschen ermöglicht, ein Thema wirklich konsequent von der einen Seite bis, also vom Anfang bis zum Ende zu denken, dann kommen tausende von Ideen, wie man die vorherigen Schnittstellenprobleme easy beseitigen kann, ohne dass das automatisch bedeutet, oh mein Gott, wir müssen uns jetzt irgendwie auch von unseren Gewerken verabschieden.
Und stellen wir uns jetzt mal vor, jetzt sitzen alle relevanten Mitarbeiter für diesen einen gesamten Prozess am Tisch. Was ist da das nächste Prinzip, sprich Prinzip Nummer 4?
Das passt sozusagen an dem Beispiel nicht wirklich ideal, weil was die tatsächlich machen, da wären wir dann sozusagen schon ein Beispiel weiter, da greife ich es dann vielleicht nochmal auf. Die können natürlich in dem Moment, wo sie sehen, dass Schwierigkeiten auftreten, in dem Moment, wo sich Rahmenbedingungen verändern, in einer ganz anderen Geschwindigkeit reagieren, weil alle Entscheidungsträger am Tisch sind. Das heißt, in kleinen Sprints arbeiten, in kleinen Lernzyklen arbeiten, wirklich schnell ausprobieren, lernen, Dinge ändern, Entscheidungen treffen, gucken, passt das nicht, ohne dass es halt riesig lange Abstimmungsprozesse gibt und irgendwelche Tickets geschrieben werden oder weiß der Geier was, wo dann irgendwie 2 Wochen später, wenn es keiner mehr braucht, dann irgendwie eine Reaktion erfolgt. Das ist der Riesenvorteil in dem Moment, wo tatsächlich alle Gewerke miteinander am Tisch sitzen. Aber machen wir Prinzip 4 quasi noch in between. Das ist tatsächlich etwas, was auch dort Bosch, aber was auch andere Organisationen wirklich sehr beeindruckend inzwischen machen, zu sagen, wir müssen viel stärker MVPs, also Minimal Viable Products bauen und testen und ausprobieren, bevor wir zu viel Geld auf etwas schmeißen. Der Kollege von der BSH sagte mal zu mir, du Christine, was ich am Business House so gerne mag, ist, es ist eigentlich ein Risikomanagementsystem. Eigentlich stelle ich sicher durch diese Herangehensweise, ne, ich verstehe erstmal das Problem, damit ist die Passung der Lösung schon irgendwie höher. Ich integriere die richtigen Leute, ich mache das kollaborativ, ich probiere mal ein paar Sachen aus und dann lerne ich schnell. Bedeutet, ich kann für ein ganz anderes Investitionsvolumen Lernerfahrungen machen. Mhm. Und er sagte, gerade wenn wir anfangen, neue Kundengruppen zu erschließen, wenn wir neue Produkte verproben, wenn wir Services verproben, wirklich zu gucken, wie kann ich das nicht auf die althergebrachte BSH-Weise machen, nämlich ewig irgendwie analysieren, denken, machen, tun und dann im Vorstand eine Entscheidung treffen und dann viel Geld drauf werfen, sondern wie kann ich eigentlich 3, 4 unterschiedliche Dinge ausprobieren und dann erst wirklich richtig Geld in die Hand nehmen, wenn ich so viel Feedback vom Markt habe, dass ich sehe, das ist überhaupt auch relevant. Der hatte übrigens auch eine der schönsten Stories für mich in diesem ganzen Kontext, dass er sagte, wir hatten tatsächlich in diesem, ne, wir probieren alle möglichen Dinge aus, mal einen richtigen Flop, wie das ja so ist, ne? Man versucht irgendwie 10 Dinge und nicht alle 10 Dinge gehen glorreich durch die Decke. Und er sagte, das Interessante ist, dass die Organisation aus dem Flop eigentlich am meisten gelernt hat. Mhm. Nämlich am meisten gelernt hat, wie der Mehrwert ist, tatsächlich für solche MVPs. Weil das tatsächlich, die haben ein Thema verprobt, wo man eigentlich der Meinung war, das ist wirklich, das ist ein No-Brainer, das müssen wir machen und die hätten eigentlich richtig Geld drauf geworfen. Und dann hat man aber gesagt, Mensch, lasst uns wirklich irgendwie erstmal ein bisschen ein Zeh ins Wasser tauchen, lasst uns ein bisschen ein Gefühl gewinnen. Dann hat es nicht funktioniert und dann haben die Verantwortlichen halt gesagt, boah, wow, wie viel Geld haben wir gespart, weil wir nicht nur aufgrund unserer Analysen gesagt haben, auf das Feld setzen wir jetzt wirklich volle Lotte. Und das ist das, warum er sagte, Mensch, es ist wirklich ein Risikomanagement-Tool, es ist ein Geldspartool.
Sehr, sehr spannend. Das war im Prinzip eben Nummer 4. Nummer 5 haben wir schon angesprochen, schnell iterieren und lernen. Springen wir jetzt zum letzten Prinzip, Nummer 6. Was steckt da dahinter? Wie heißt das?
Genau, das heißt Think like a scientist. Warum mag ich dieses Prinzip besonders gerne? Oft ist es oder oft wirkt es so, gerade in agilen Umgebungsfeldern, als würde man jetzt einfach mal was ausprobieren. Also dieser neue Mindset, so überall probieren wir jetzt mal und dann schauen wir halt mal und wir sind jetzt alle so agil und vielleicht probieren wir auch jeden Tag was anderes. Ich weiß, viele Organisationen sind heute schon viel, viel weiter, aber das war so ein bisschen so ja auch diese Goldgräber-Aufbruchstimmung. Und was wir total vergessen, ist, dass Wissenschaftler sehr stringent hypothesenbasiert vorgehen. Ich glaube, welche Organisation, man mag es heute gar nicht mehr so nennen, aber Meta und Google sind, glaube ich, diejenigen welchen, die dieses hypothesenbasierte Testen wirklich zum Exzess getrieben haben und wirklich stringent geguckt haben, was ist es denn eigentlich, was wir wissen wollen und wo wollen wir eigentlich hin. Und ich glaube, der zweite Aspekt bei dem Think like a scientist, für jeden Wissenschaftler ist es total selbstverständlich, dass nicht jedes Experiment gut geht. Mhm. Also ich glaube, Wissenschaftler sind die frustrationstoleranteste Zielgruppe, die wir so herumlaufen haben, weil du ja nur ganz wenig, nimm sowas wie Medikamentenforschung etc. pp., du hast ja nur ganz wenig Durchbrüche und ganz, ganz wenig in einem Heer von wirklich ganz, ganz vielen Experimenten etwas, was wirklich durchschlagend ist. Ich glaube, Thomas Edison hat es doch mal gesagt, ich kenne jetzt 5.999 Wege, wie man keine Glühbirne baut. Also ich glaube, das versinnbildlicht das schon. Und ich glaube, das ist genau das, warum dieses Prinzip so wichtig ist und was für das Thema Lernkultur in Organisationen so wichtig ist. Es geht nicht darum, jemanden für etwas zu blamen, was nicht funktioniert hat, sondern es geht darum, schnell zu lernen, damit wir eben nicht zu viel Geld verbrennen.
Das war Nummer 6. Ich fasse nochmal gerne die 6 Prinzipien zusammen, dass wir da die 6 einfach nochmal wiederholen und dass die wirklich im Kopf bleiben. Nummer 1 war Nutzer im Mittelpunkt stellen. Nummer 2 verschiedene Perspektiven nutzen. Nummer 3 Kollaboration und Co-Kreation. Nummer 4, MVPs bauen und schnell testen. 5, schnell iterieren und lernen. Und Nummer 6, think like a scientist. Und jetzt haben wir die 6 Prinzipien gehört. Jetzt stellt man sich dir natürlich die Frage, klingt spannend, ich möchte es umsetzen, aber wie? Wie sieht da der erste Schritt aus?
Genau, und da knüpfen wir sozusagen wieder an, wo wir fast eingestiegen sind, ne? Bei deiner berechtigten Frage so, ne? Was mache ich jetzt als Führungskraft in dem Moment, wo ich sage, das wäre wert, mal in die Umsetzung getragen zu werden. Neugier, Growth Mindset, Offenheit haben wir alles schon gesehen ausreichend betrachtet. Und dann geht es wirklich darum, Übungsfelder zu finden und wirklich geeignete Projekte zu finden, anhand derer man diese unterschiedlichen Prinzipien mal verproben kann. Wir haben das zum Beispiel bei der Continental AG gemacht, wo wir Teams auch tatsächlich dabei begleitet haben, über mehrere Monate hinweg in Projekten, in, die sich komplexen Themenstellungen gewidmet haben, diese Prinzipien anzuwenden. Und das ist sozusagen ein etwas ausführlicherer Ansatz mit wirklich großem Erfolg, weil du natürlich immer wieder reflektierst, immer wieder an den einzelnen Stellen schaust, so mein Gott, wo sind eigentlich meine persönlichen Biases, die mir so ein bisschen im Weg stehen, wo tun wir uns aber auch als Organisation schwer? Also wo sind auch so unsere kulturellen Biases, Paradigmen, Annahmen, die uns eben bei der Umsetzung immer wieder reingrätschen. Und da hat das den Teams natürlich, das waren, glaube ich, 8 Teams, die da parallel gearbeitet haben, denen hat das natürlich auch immer total gut getan, sich da gegenseitig auszutauschen, weil das ist ja das Schöne, als Individuen zumindest haben wir ja unterschiedliche Biases. Das heißt, wir können uns gut gegenseitig helfen. Wenn wir kulturelle, unternehmenskulturelle Biases haben, wenn du unterschiedliche Segmente hast, sind auch die manchmal unterschiedlich. Also insofern auch hier wieder aus dieser Perspektivvielfalt zu lernen und zu schauen, wie können wir diese Prinzipien wirklich in die Anwendung bringen. Was wir in anderen Organisationen sehen, ist, dass die tatsächlich diese, und heute auch schon nicht mehr, also viel ist wieder in die Linie zurückgegangen, aber viele Unternehmen haben auch den Weg gewählt, zu schauen, was sind denn komplexe Probleme, die wir im Moment angehen müssen und was, wo können wir Projektteams, vielfältige Projektteams definieren, die sich dem annehmen und die dann eben Lösungen entwickeln, die dann wieder in die Linie zurückgehen. Also so klassische Projektorganisationen und so. Das war ja viel so am Anfang von digitaler Transformation auch der Fall. Das macht man immer noch viel in so Innovationsprojekten. Also gerade wenn du irgendwie sagst, so ich will neue Produkte, neue Kundengruppen erschließen, ich will neue Services kreieren. Auch da kann man wirklich sehr stringent diese Ansätze entwickeln. Und was es inzwischen auch schon gibt, es gibt schon eine ganze Reihe von Trainings-Apps, natürlich nicht zuletzt auch Culture, wo du die Möglichkeit hast, einfach auch nochmal eine größere Anzahl von Mitarbeitenden mit solchen Prinzipien und Herangehensweisen vertraut zu machen und quasi das, was sie wissen müssen, also das, was einfach an Hintergrundwissen oder an methodischem Wissen aufgebaut werden muss, zu verknüpfen mit wirklich ganz vielen Verhaltensübungen, sodass du nicht nur so einen Wellness-Faktor hast, so ein ja, finde ich total sinnvoll, sondern auch eher einen, ah okay, und wie mache ich denn das jetzt konkret? Ne? Also Umsetzungstipps, aber eben auch immer wieder so kleine Reminder für die ganzen Pitfalls, die dir so entlang des Weges begegnen können. Also so, dass du entweder eine persönliche Begleitung von Teams hast oder eine etwas digitalere Begleitung. Du kannst dir vorstellen, da hast du natürlich einen ganz anderen Sweet Spot, eine ganz andere Menge von Menschen, die du erreichst und damit natürlich auch nochmal mehr Bewegung in der gesamten Organisation.
Und Christine, wir kommen jetzt auch schon zum Schluss. Deswegen die letzte Frage wäre, ich bin eine Führungskraft, ich habe mir viel Wissen aufgebaut, ich tue mir extrem schwer, offen zu sein für neue Sachen. Was wäre da so ein Tipp von deiner Seite, wie man das eben schaffen kann, dass man da offen ist?
Offen sein und nicht offen sein ist ja tatsächlich auch ein Stück weit eine Entscheidung und hat ja sozusagen unterschiedliche Ebenen. Also so manchmal ist mir das Why vielleicht noch nicht so ganz klar. So, warum sollte ich das und warum ist das wirklich sinnvoll? Vielleicht bin ich auch noch nicht so richtig überzeugt. Vielleicht weiß ich auch gar nicht, dass es irgendwie relevant und wichtig ist und was denn auch tatsächlich so in diesem Meer von Ideen und Angeboten für mich irgendwie so das Richtige wäre. Ich bin so ein bisschen überfordert. Vielleicht habe ich so das Gefühl von, oh mein Gott, das ist so eine Welt, die erschließt sich mir auch nicht mehr so richtig und ich fühle mich eigentlich auch nicht kompetent, das wirklich tun zu können. Also mir fehlt so ein bisschen das Werkzeug. Und manchmal ist es auch ein, und dann sind wir wieder so ein bisschen beim Purpose und beim Why, so ein, boah, ich sehe es auch einfach nicht. Und ich glaube, sich alleine nochmal wirklich gut zu hinterfragen, so, wo merke ich, dass es bei mir selber so ein bisschen, also ist es eher so die Angst, dass ich irgendwie mit den anderen, die das vermeintlich alle können, irgendwie nicht so richtig mithalten kann? Ist es ein, ich habe so das Gefühl, ich bin da noch gar nicht so ganz sprachfähig, ich müsste eigentlich noch mehr wissen? Oder ist das so ein, mir erschließt es sich noch nicht? Dann glaube ich, dann sind die Dinge, die ich selber auch tun kann, andere. Also das Modell ist ganz klassisch, Lutz von Rosenstiel, die Determinanten des Verhaltens, die davon ausgehen, immer wenn ein Verhalten nicht gezeigt wird und ehrlich gesagt, ob das bei anderen der Fall ist, als Führungsinstrument ist das genauso super, weil manchmal tun ja Mitarbeitende auch nicht das, was ich will. Manchmal fällt es mir selber schwer. Und dann wirklich so zu beleuchten, welche dieser vier Ebenen wissen, können, wollen oder ne, habe ich irgendwie organisational ein strukturelles Problem, das ich eigentlich gerne würde, aber ich das in meinem Kosmos überhaupt gar nicht sehe, dass ich es tun könnte. Dann habe ich unterschiedliche Anknüpfungspunkte, an denen ich selber für meine Veränderungen Sorge tragen kann, aber wo ich auch Mitarbeitenden helfen kann, wirklich einen Spin zu finden, weil ich weiß, habe ganz viele Organisationen, die sagen, oh Mensch, hier Christine, wir haben die jetzt trainiert bis unter die Haarwurzeln und die machen das gar nicht. Wo du sagst, ja, vielleicht liegt es jetzt auch gar nicht an der Kompetenz, vielleicht liegt es eigentlich daran, dass sie noch nicht gesehen haben, wo bringt das wirklich einen Mehrwert. Weißt du, wenn das Problem, und dann sind wir wieder bei der Root Cause, wenn das Problem eigentlich ein anderes ist, dann findest du auch keine gute Lösung.
Christine, ich sage herzlichen Dank für deine Zeit und schön, dass du da warst.
Ich danke dir, Christoph. Alles Gute. Ciao.
Das war wieder eine Folge von The State of Process Automation. Schön, dass du wieder mit dabei warst. Und es ist wirklich unglaublich, wie schnell die Community rund um State of Process Automation aktuell wächst. Mittlerweile sind es mehr als 1000 Personen, die hier regelmäßig zuhören. Und deshalb möchte ich diesen Moment kurz nutzen, um einfach mal Danke zu sagen. Danke, dass du dir diese Folge angehört hast. Danke, dass du vielleicht schon länger mit dabei bist. Und es würde mir extrem viel bedeuten, wenn du bereits das ein oder andere Learning aus den Gesprächen mitnehmen konntest, dass du diese Folge oder den Podcast mit einem Kollegen oder einem Freund oder Freundin teilst. Denn dadurch können noch mehr Personen von den Gesprächen profitieren. Und deshalb sage ich jetzt schon mal vielen Dank dafür. Und wenn du es noch nicht getan hast, abonniere unbedingt den Podcast auf Spotify, Apple oder Google, dass du auch zukünftig keine weitere Folge verpassen wirst. Und wir hören uns in der nächsten Folge von The State of Process Automation.